Hallo zusammen. Heute haben wir das Thema Gehaltsverhandlungen. Warum? Na, wir haben den Sommer und viele wechseln auch im Sommer, statistisch gesehen. Manche fangen an mit einem Berufseinstieg, weil das Studium zu Ende ist, oder fangen vielleicht im Herbst eine Ausbildung an. Und da sind so Informationen mit, wie verhandle ich denn eigentlich nicht nur mein Gehalt, sondern generell das Gesamtpaket mit dem Unternehmen, mit dem neuen Chef auf der anderen Seite des Tisches. Und wir haben uns heute ein bisschen diese Frage gestellt und unterschiedliche Strategien, ja, Möglichkeiten, aber auch die Erfahrung, die wir bisher gesammelt haben, euch mitzuteilen. Also falls euch interessiert, was ist eigentlich Anchoring, für was steht eigentlich Butna, sind das Strategien, die tatsächlich auch funktioniert haben bei mir, bei Martin, dann guckt mal rein, lasst einen Daumen nach oben da für den Algorithmus und falls ihr noch nicht Abonnent seid von unserem Kanal, gerne auf den Button drücken und viel Spaß im Video.
Gehaltsverhandlung.
Gehaltsverhandlung, ja.
Du bist so viel wert, wie du bekommst. Fertig.
Oh, tschüss. Ciao. Nee, Einstieg, genau. Kontextwechsel, so, set the stage und so ein Zeugs. Der Typ ist fertig, ja.
Also zur Erklärung, wir machen heute eine schnelle Stunde. Mehr Zeit haben wir nicht.
Eine halbe noch.
Also wir wollen das hier, das Format wirklich gut und konzentriert machen. Aber bei mir ist viel los, bei dir ist viel los. Deswegen, falls wir irgendwo falsch abbiegen, kritisiert uns gerne. Aber denkt dran, wir sind einfach nur zwei Menschen, die hier versuchen, irgendwie ein bisschen was put it out in the universe zu machen. Und stellt natürlich ganz fleißig Fragen, weil die Fragen helfen uns natürlich, relevanten Content für euch zu machen. Nicht, dass wir hier sitzen und uns Dinge ausdenken, wo ihr sagt, ja, das hätten sie sich auch sparen können. Aber ich glaube, Gehalt ist wahrscheinlich eins der zentralsten Punkte, egal ob du jetzt gerade am Anfang stehst oder ob du irgendwann am Ende deiner Erwerbsbiografie steht. Also von daher ein ganz spannendes Thema.
Ja, ja, also wir haben ja, glaube ich, darüber generell noch gar nicht geredet, nee. Über Gehaltsverhandlungen und Strategie und warum jetzt überhaupt. Ne? Also ist es Sommer, ist es warm. Ne? Hm. Nee, aber der Hauptpunkt ist, viele wechseln im Sommer, theoretisch. Ne? Also stehen an, dass du von der Schule beispielsweise fängst du an mit eine Ausbildung oder du bist fertig mit dem Studium jetzt im Sommersemester dann, ja. Und möchtest dich um einen Job bemühen oder beziehungsweise dann einen Berufseinstieg dann wagen. Und an der Stelle ist natürlich dann immer der Punkt, ne, wenn du in Interviews gehst, irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo es dann um Gehaltsverhandlungen geht.
Ja.
Und natürlich auch so ein bisschen ein paar weitere Aufhänger. Zumindest bei mir in meinen Kanälen kriegt man ganz, ganz viel mit, dass gerade Leute auch Fluktuationen, in den Unternehmen dann herrscht. Ne? Das heißt, Leute orientieren sich auch wieder weg und immer diese Situationen sind...
Oder müssen
sich wegorientieren, ja. Genau. Wir hatten ja auch schon wieder letzte Woche die Hiobsbotschaft hier mit den 100.000 VW. Das wird generell wehtun. Ne? Also in dem Grunde ist vielleicht auch ganz spannend, warum dann das Thema Gehaltsverhandlung, wenn eh der Jobmarkt angespannt ist. Ich glaube, eher ist die Motivation daraus jetzt erst recht. Mhm. Ne? Weil wenn du gut verhandelst, ne, dann beide Seiten wahren dann auch ein Stück weit das Gesicht. Und gehen hoffentlich dann mit einem guten Deal raus.
Ja.
Und statistisch gesehen, auch hier wieder ein bisschen dieser Punkt, lassen sehr, sehr viele Leute auch Geld liegen, weil sie nicht verhandeln, schlecht verhandeln. Ne? Und dementsprechend wollen wir uns da heute ein bisschen annähern. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen selbst den Spiegel vor die Nase halten. Als Hochschulsicht gab es auch den ein oder anderen Kommentar, warum lehren wir an der Hochschule eigentlich nicht sowas wie diese Soft Skills, Gehaltsverhandlungen, solche Dinge. Ne? Und ich versuche das mal zu erklären oder mich zu positionieren.
Gute Kritik. Also Kritik ist ja nicht immer was Schlechtes, sondern Kritik kann einem ja auch auf Blindspots hinweisen.
Genau.
Ich finde generell im Schulsystem, aber ich meine, darüber gibt es schon ganz vieles, ne? So dieses Alltagswissen, ne? Welche Versicherung brauche ich? Ne, hat man ja auch, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, ne, wenn ich jetzt eigentlich das minimalistische Leben eines Studenten gewöhnt bin und finde den Einstieg, muss ich dann vielleicht das erste Jahr noch nicht in die 12-Zimmer-Wohnung in München in den Altbau und mir jeden Tag Kaviar auf Cracker liefern lassen. Also ne, auch da ein bisschen zu gucken, die Kostenstruktur hat man auch beim Unternehmertum, was wir letztens aufgenommen haben. Ne? Also nicht zu sagen, ich lease mir gleich die fette S-Klasse, weil ich einen guten Monat hatte. Ich glaube, aber solche Dinge, klar, wenn ich das nicht weiß, ne? In Social Media ist jeder reich, in Social Media ist jeder sexy und erfolgreich. Und dann merke ich halt nicht, der hat sich den Porsche nur geleast für ein oder nur gemietet für ein Wochenende und hat ein paar schöne Videos gemacht und ich habe mir jetzt gekauft. Ich duppel.
Ja, klar. Und zu Beginn machst du immer irgendwelche Fehler. Also wenn ich an mein allererstes Gehaltsverhandlungs- oder Interview zurückdenke, was auch jetzt schon einige Jahrzehnte tatsächlich her ist, an dem Punkt völlig naiv in die Sache reingegangen. Und ich glaube, hätte ich dann Input gehabt, ne, durch Kanäle wie unseren oder andere, wäre ich vielleicht auch ganz anders und besser vorbereitet ins Gespräch gegangen und vielleicht auch mehr hinten rausgekriegt, wer weiß, genau.
Aber vielleicht hättest du auch nicht so viele Chancen gehabt, Fehler zu machen, weil an Gehalt immer Erwartungshaltung gekoppelt ist. Mhm. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, dem ich 5.000 Euro weniger bezahle als einem anderen, dann habe ich da, wenn ich fair bin, wieder 5.000 Euro mehr Budget oder kann halt eine höhere Fehlertoleranz aufbauen. Also das habe ich immer gemerkt. Mhm. Wenn wir Highflyer eingestellt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir zahlen das Geld, weil wir davon ausgehen, dass das Potenzial, was wir erwarten, auch schnell kommt. Das kam nicht schnell und dann ist man halt schockiert, warum man eine Kündigung auf dem Tisch hat, eine Probezeitkündigung. Mhm. Und dann natürlich sagen muss, ja, aber an dem Gehalt, was du aufgerufen hast, was du gut verhandelt hast, also ist ja die andere Seite, also du hast es toll gemacht, aber du hast nicht geliefert. Mhm. Ne? Also ich meine, das muss man auch immer ganz klar mit dazu sagen, dass diese ganzen Tipps, verkauf dich nicht unter Wert, für viele gar nicht gut sind, weil sie den Wert noch nicht erschaffen können. Und manchmal ist es besser, ein Jahr wenig Erwartungshaltung zu haben und unter Wert, also ne, was ist Wert? Also Wert ist ja das, was ich unterschreibe, dann bin ich das wert. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ich habe schon auch Pfeifen gesehen, die sind an ihrer eigenen Erwartungshaltung, die sie durch ihr Gehalt aufgerufen haben, gescheitert und nicht wenige. Ja.
Aber vielleicht versuchen wir das ein bisschen einzuordnen, vorne, vorne anzufangen. Also mit was starten wir? Du hast ja in deiner Karriere auch als Personalberater und in den Firmen das ein oder andere Gespräch gehabt, wahrscheinlich eher Hunderte.
Zehntausende.
Genau.
Ja.
Und da gibt es ja sicherlich eine Art Muster, das sich so ein bisschen wiederholt.
Ja.
Kannst du da vielleicht ein bisschen...
Na gut, man muss ehrlich sagen, alles, was ich weiß und alles, was an Wissen am Markt ist, basiert auf einer alten Logik, die es nicht mehr lange geben wird. Also die alte Logik ist, ich bringe Folgendes mit und daraus resultiert der Wert, den ich in der Zukunft habe. Daran glaube ich nicht. Mhm. Also ich habe das studiert, ich habe 4 Praktika gemacht, Einstiegsgehalt. Mhm. Oder ich habe 8 Jahre Berufserfahrung, ich habe die Ausbildung, Wert. Mhm. Ich glaube, das wird es nicht mehr lange geben. Also da müssen wir trennen zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Zukunft ist, aber das, was ich vermute. Und früher gab es da eigentlich relativ klare Regeln. Wir hatten damals bei meinem alten Arbeitgeber, haben wir gesagt, Bachelor 52, Master 55. Weil wir hatten immer...
Muss man nochmal gucken, welcher Zeitraum war das ungefähr?
Das war 2018, 19, 20.
Also irgendwo... Sagen wir mal so 10 Jahre ungefähr.
Ja, eher 8.
8 bis 10
Jahre. Ja, genau. Ja. Warum? Weil wir haben dann ganz unterschiedliche Gehälter gemacht. Also wir hatten riesige Gehaltsbänder. Wir waren ja IG Metall Haustarifvertrag. Wir hatten dann ein Gehaltsband, ich glaube, unser P1, das heißt Professional, das waren halt dann eher die Akademiker. Mhm. Und ich glaube, das ging von 39 bis 55, also total dumm, da muss man auch ehrlicherweise sagen. Und witzigerweise war das dann einmal gut, dass mein Team genau das Gleiche verdient hat wie das Team da drüben, weil die haben das Gleiche gemacht, vielleicht nur in einer anderen Abteilung. Aber schlecht war es natürlich, weil du halt wieder unglaublich viele Leistungsunterschiede nicht ausgleichen konntest. Also du konntest eben nicht sagen, der ist ein bisschen schwächer, dann stelle ich den für weniger Geld ein, aber der kriegt eine Chance. Sondern du hast gesagt, ich kann den gar keine Chance geben, weil er für das, was er mitbringt, zu teuer ist, aber ist ein netter Typ oder ein nettes Mädel. Ja, also, und ich sag mal generell, was als Muster, und das ist glaube ich auch bekannt, Frauen verhandeln zu wenig, Männer verhandeln zu viel. Mhm. Und das mal ganz sexistisch in den Raum wirft. Die Frauen, die bei mir verhandelt haben, die waren fast immer schon fast negativ getriggert. So dieses, ich habe immer das Gefühl, ich werde über den Tisch gezogen, egal welche Zahl ich sage, was halt scheiße ist, weil wenn du so auch emotional geladen in so Gespräche reingehst, das ist nicht gut. Und witzigerweise hatte ich ja mal eine Gehaltstabelle, weil wir hatten dann 2 Gehaltsvergleiche, also offiziell. Und da kam aber raus, dass die Frauen mehr verdient haben als die Männer und es hat keinen interessiert. Und ich habe gesagt, das ist spannend, weil es interessiert die Männer nicht, dass anscheinend die Gruppe Männer weniger verdient als die Frauen. Und die Frauen hat es dann auch nicht interessiert, da war nur so ein Check dran. Das war ultra, ultra spannend. Und die Frauen haben aber nicht mehr bekommen, weil sie weil sie Frauen waren, sondern sie haben mehr verdient, weil sie besser waren. Umgedreht fängst du dann natürlich an, kann ich sein und Equal Pay. Ne? Also ich glaube, generell sollte man sagen, man sollte nie in eine Gehaltsverhandlung gehen mit dem Mindset, ich könnte unterdrückt, unterjocht oder diskriminiert werden. Warum? Weil du unterschreibst nachher freiwillig den Arbeitsvertrag. Die Vergangenheitsform, wie gesagt, ist, du bist Bachelor 45, du bist Master 50. Da so ungefähr 5.000 Euro hast du als Master mehr verdient. Mhm. Ich glaube, es gibt, weiß nicht, ob du das auf deinem Zettel hast, die habe ich letzte Woche gelesen, die Zahl, was erwarten Akademiker nach dem Studium? Also nicht, was bekommen sie, sondern was erwarten sie? Und durchschnittlich 46.000 erwarten Akademiker. Und ich glaube, dass die Realität sein wird, dass die meisten Akademiker für 35.000 bis 40.000 Euro ihre Jobs antreten werden. Und da hast du jetzt natürlich eine Brücke von den Menschen, die sagen, das ist mir viel zu wenig, da bin ich lieber arbeitslos. Die bleiben dann höchstwahrscheinlich arbeitslos. Und für die Generation, die jetzt vielleicht nachkommt, wird das wieder ein normales Einstiegsgehalt sein. Ne? Also die Brücke jetzt dazwischen, zwischen, hey, ich weiß, mein Kollege hat beim Daimler 65 bekommen, also gibt es ja ganz absurde Zahlen, und mir wird jetzt ein Angebot von 30 gemacht, nehme ich nicht an. Und die Generation, die jetzt kommt, sagt, 35, cool, ich kann Erfahrungen sammeln, mache ich. Mhm. Ne? Also da haben wir eher so ein emotionsgeladenes Thema. Und alle Gehaltsstudien und Statistiken basieren ja auf Vergangenheitszahlen. Also was nützt es mir zu wissen, dass jetzt ich in meinem vorherigen Job Masteranden für 55 eingestellt habe? Das nützt dir gar nichts. Null. Weil es einfach nicht der Realität im Jahr 2026 entspricht. Und ich glaube, die neue, und dann höre ich auf mit meinem Monolog, und ich glaube, die neue Betrachtungsweise ist eben nur noch Praxis, Umsetzungsfähigkeit und Praxiswissen. Das heißt, dass das dieses theoretische Wissen, und das haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen, halt sehr stark zusammenschrumpft in der Wertigkeit. Also wie viel ist es mir als Arbeitgeber wert, dass Menschen von der Uni kommen, die alle Bücher zum Thema Marketing gelesen haben? Ne, früher war die Antwort, was weiß ich, 55.000. Heute würde ich sagen Mindestlohn. Aber wenn du jetzt kreativ bist, wenn du in der Lage bist, viel zu arbeiten, wenn du in der Lage bist, auf Messen zu gehen, Dinge schnell zu verstehen, ne? Also dieses Blitzgewitter an Informationen gut zu verarbeiten, dann bist du natürlich viel wert. Und ich glaube, dass das halt schwierig ist, weil wie soll ich das als Arbeitgeber bewerten? Das heißt, ich muss ja sagen, ich muss mein Worst Case günstig halten, das heißt, dein Gehalt niedrig zum Einstieg. Aber dann muss ich halt als Arbeitgeber auch so fair sein und sagen, wenn meine Erwartungen erfüllt wird, dann muss ich aber auch schnell erhöhen. Warum? Weil so ein Mitarbeiter ist halt nicht der Mainstream. Es gibt halt viele Mitarbeiter, die kommen, wollen 55 und wollen dann aber noch 2 Jahre ausgebildet werden. Also ich brauche einen Mentor und mache dann trotzdem ganz viele Fehler. Und für 55, das sind 68 mit Lohnnebenkosten plus 30 Tage Urlaub plus Feiertage plus Bildungsurlaub plus Schulung plus Mentor, da hat jemand nicht viel Platz für Fehler. Das muss man halt ehrlicherweise sagen. Sorry, langer Monolog.
Alles gut.
Aber du hast mich gefragt.
Ja, passt doch. Ich meine, spannend zu sehen an der Stelle ist auch, dass die Unternehmen natürlich strategisch reingehen. Ne? Also mit welcher Bandbreite kann ich überhaupt dienen? Was ist mein Verhandlungsspielraum? Und ich glaube, was du jetzt auch ganz wichtig, du hast mehrere Punkte jetzt genannt, die so bei mir so im Kopf ein bisschen die Timeline aufgezogen haben. Vielleicht da noch ganz kurz diesen Exkurs fertig machen. Es ist sicherlich eine spannende Ecke mit, wir brauchen wahrscheinlich weniger diese reinen Hardcore-tiefen Theoretiker. Die Disziplin wird es weiterhin geben, wenn man Grundlagen, Forschung etc. Ja, das auf jeden Fall. Aber was wahrscheinlich mehr auf dem Markt benötigt wird, sind, nennen wir es mal, die kreativen Problemlöser. Ne?
Genau.
So, bin ich in der Lage, das Problem zu erkennen, es zu adressieren?
Ja.
Kann ich mit meinem Wissen oder mit meiner Methodik, mit meinen Fähigkeiten dann zu einer Lösung kommen, ne, an der Stelle?
Und, wenn ich das noch hinzufügen darf, Störfaktoren. Also Störfaktoren in der alten Welt, total scheiße, will ich nicht haben. Ich habe hier einen Prozess. Blablabla. Störfaktoren in der neuen Welt, gut, weil, oh fuck, darüber haben wir uns noch nie Gedanken gemacht. Also ich bin ja in ganz vielen Firmen, wo ich mir dann Prozessketten angucke und sage, es macht keinen Sinn. Und dann, ja, aber, okay, es macht immer noch keinen Sinn. Ja, aber, es macht immer noch keinen Sinn. Und dann hast du so 2, 3 Runden dieses Ja-Aber-Spiel und dann sitzen alle da und sagen, stimmt, es macht gar keinen Sinn.
Ja, ich meine, Prozesse sind halt langwierig. Ne? Es gibt durchaus sinnvolle Prozesse, wenn du jetzt gerade Richtung Qualitätsmanagement eines Bremssystems gehst oder sowas. Ne? Wenn du da den Prozess nicht folgst, dann hast du ein anderes Problem. Aber ja, klar, nicht alles muss mit einem Prozess erschlagen werden. Ne?
Genau. Und vielleicht brauche ich den Störfaktor, der sagt, hey Leute, das Meeting können wir uns bitte nächste Woche sparen, weil es nutzlos ist. Hier geht es nur um... Wer hat den längeren? Das könnt ihr könnt ihr privat machen. Nein, ja, aber ja, also auch Menschen, die bereit sind, sich hinzustellen und eben unliebsame Sachen auszusprechen. Ne? Also auch vielleicht sagen, also da ist ja ganz viel in der Großindustrie.
War in der Vergangenheit verpönt. Wenn du keine weiße Weste hast, dann hast du keine Aufstiegschancen.
Genau. Und dann bist du ein Störfaktor.
Ist bei manchen, glaube ich, immer noch so. Ja. Je nachdem, habe ich zumindest in meinem Bereich wahrgenommen, wie es jetzt in den nennen wir es mal, traditionellen Firmen ist.
Ja.
Weiß ich nicht, BMW, auch, wo sich entwickeln wird.
Der BMW-CEO fand ich ganz interessant. Da habe ich gestern eine Reportage über, oder was heißt Reportage, aber da ging es halt im Fokus sehr stark um BMW. Und der hat gesagt, ich möchte es jetzt nicht falsch rezitieren, wir beratschlagen uns zu Tode, wir müssen unternehmerische Entscheidungen schneller treffen können. Und der hat dann quasi ein Beispiel genannt, dass bei der Lieferantenauswahl gibt es dann 40 Meetings, anstatt einfach den Einkäufer, der den Lieferanten kennt, das Team kennt, also die Leistungsfähigkeit kennt. Und oben drüber muss es aber noch 14 Meetings geben von Leuten, die das gar nicht beurteilen können. Aber sie müssen die Entscheidung immer nach oben geben. Und da brauchen wir in Zukunft Leute, ob jung oder alt, das ist vollkommen egal, dick, dünn, männlich, weiblich, die einfach sagen, hey Leute, das macht keinen Sinn, was wir da gerade tun.
Ja.
Ja. Und diese Menschen werden auch ein gutes Gehalt bekommen. Warum? Weil die ja in der Wertschöpfung wieder für ein Meeting, a 8 Personen pro Woche, a 1 Stunde, was, ne? Also das ist ja sehr schnell rechenbar zu sagen, stimmt, wir kappen das Meeting, das sind halt direkt 1.000 Euro pro Woche, mal 4 sind 4.000 Euro, mal 12 sind 48.000 Euro. Damit hast du vielleicht deine eigene Stelle schon refinanziert, nur weil du es geschafft hast, den Menschen zu erklären, dass dieses Meeting schwachsinnig ist.
Ja, da haben wir so noch mal vielleicht da den Link noch mal zu Konformität und Resilienz und sowas. Ne? Ja. Da haben wir auch schon mal
drüber gesprochen. Stimmt.
Genau. Ja. Genau, aber noch mal den Exkurs zurückzuführen zum ursprünglichen Thema. Nee, ist ja alles spannend an der Stelle. Genau, also das heißt, die Firmen gehen rein, natürlich auch mit einer Strategie. Ja. Was kann ich bezahlen? Was hätte ich denn auch gerne? Welchen Kandidaten hätte ich dann? Natürlich dann auch die jeweiligen psychologischen Faktoren. Passt die Person auch mit rein oder nicht mit rein? Wenn ich jetzt aber auf die andere Seite des Tisches wechsle, das heißt, ich bin jetzt gerade in der Situation, ich möchte meine Ausbildung jetzt dann, Ausbildungsvertrag, bin auf der Suche oder ich bin auf der Suche nach einem Berufseinstieg etc. Oder ich wechsle jetzt den nächsten Beruf, dann bin ich ja aus der Situation oder in der Situation, dass ich mir Gedanken machen muss. Ne? Und jetzt hast du einige Dinge genannt, die ja ganz wichtig sind. Das heißt, ich sollte strategisch mir erstmal Gedanken machen, was ist denn eigentlich eine folgende Position wert? Ne? Da gibt es auch unterschiedliche Gehaltsatlas beispielsweise, kann man mal nachgucken. Jetzt sagst du, klar, die Daten arbeiten auf der Vergangenheit, ist prinzipiell ja auch richtig.
Ja.
Gibt aber einen Indikator.
Ne? Ich habe einen besseren Weg.
Du hast einen besseren Weg, ja? Dann
geh auf freelancer.de, gib deinen Job ein und guck, was verdient ein Freelancer. Und da musst dir bewusst sein, davon kannst du ungefähr 60-70% abziehen, das ist eine Vollzeitstelle. Also wenn ein Freelancer pro Stunde 100 Euro bekommt, mal 18, 800 Euro am Tag, mal 22, 18.000 Euro. Mhm. Und davon kannst du 60-70% abziehen.
Und dann kommst du bei deinem...
Und dann kommst du ungefähr bei einem Wert raus, weil du kannst ja sehen, das ist der freie Markt.
Bei deinem Brutto, bei deinem Monat.
Ja, genau. Das ist der freie Markt. Und diese Stelle wird benötigt und dann hast du halt nicht dieses Würfeln. Aber da musst du natürlich sagen, klar, wenn jetzt einer sagt, ich biete meine Dienstleistung für 100 Euro an und er hat 25 Jahre Berufserfahrung. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine sehr simple Art und Weise ist zwischen der Vergangenheit. Also das heißt ja nicht, guck dir diese Studie nicht an oder diese Gehaltsbänder nicht an. Aber die Ist-Situation kannst du sehr gut am Freelancer-Markt meiner Meinung nach ablesen.
Ja.
Und hast mal eine Idee.
Ja, ist ein gute Ergänzung auf jeden Fall. Kannte ich jetzt nicht, das Ding. Mhm. Der andere Punkt ist ja an der Stelle auch, sich dessen bewusst sein, nicht nur, was sagt der Markt, sondern was bin ich, was glaube ich auch ein Stück weit wert zu sein. Ne? Bin ich damit dann, also die Zahl, die ich mir vorher im Kopf hatte, ne, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe im Kopf, ich will 6.000 brutto verdienen und mit deiner Rechnung komme ich aber bei 3 raus. Mhm. Da ist eine Diskrepanz da, ne? Der muss ich mich erstmal bewusst sein und dann auch gucken, was sind denn meine Stärken, meine Schwächen, die ich mir dann auch nachher verkaufen kann. Das andere ist, und das ist vielleicht auch was Generalistisches, was man relativ gut nutzen kann, kennst du Butner?
Ja.
Ja.
Und Zopa,
okay, ja. Vielleicht bleiben wir bei Butner an der Stelle, genau.
Jetzt musst du erklären, was das ist.
Genau, Best Alternative to Negotiate Agreement ist das Butner. Die Grundidee ist prinzipiell simpel, was ist denn mein Plan B. Mhm. Wenn das heute nicht klappt in diesen Gehaltsverhandlungen, habe ich einen Plan B oder nicht? Also habe ich beispielsweise ein zweites Angebot, ein zweites Gespräch in der Hand? kann ich bei dem Job bleiben, wo ich bin? Ja. Also muss ich wirklich rauswechseln oder nicht? Ne? Was sind einfach meine Alternativen an der Stelle? Mhm. Und by the way, Butner funktioniert in allen Dingen. Wenn ich eine neue Küche kaufe, ne, ja, als Beispiel. Und der Vorteil ist da auch psychologisch. Ne? Ich war ein bisschen eingelesen auch an der Stelle, bin ja kein Psychologe. Vielleicht hast du das wäre ganz spannend aus deiner Warte heraus. Man tritt ja ganz anders auf. Ne? Also jemand, der selbstbewusst in so ein Gespräch geht, weil er weiß, ich habe Alternative X, Y und Z, verkauft sich ganz anders, tritt ganz anders auf. Und das wird auch auf der Gegenseite wahrgenommen. Als jemand, der wahrscheinlich da sitzt und sagt, das ist jetzt mein fünftes Gespräch, mir ist egal, was sie mir auf den Tisch legen, ich muss das Ding nehmen, weil ab nächster Woche weiß ich nicht, wie ich meine Brötchen kaufe. Ja. Ne?
Also das Problem an der Butner ist, aber das, also wir haben das auch im Vertrieb, ne? Butner kommt ja aus dem Vertrieb, aus der Verhandlungsstrategie, es gibt halt oft keine und damit kann ich keine Butner machen. Mhm. Also die Logik der Butner ist ja, ich habe ein Angebot mit 30.000, ein zweites mit 40.000, ein drittes mit 50.000, jetzt mal ganz plakativ. Den Fehler, den jetzt die meisten machen, ist, die gehen zu dem 50.000er Angebot und sagen, wären vielleicht noch 52 drin. Jetzt sagen die, nö, wir ziehen unser Angebot zurück. Jetzt fällst du ja auf 40. So, die Butner sagt quasi, du gehst zum Schlechtesten und versuchst das Schlechteste über das Beste zu bringen. Und wenn das funktioniert, gehst du wieder zum Schlechtesten. Also, dass du quasi über diese Alternativen immer beim Schlechtesten versuchst, den hinzuentwickeln.
Wenn du den Gehaltswert als Primärkriterium nimmst.
Genau. In Summe aller Faktoren, ne? Also Arbeitszeit,
Mobiles, Arbeiten.
Und die ZOPA, und da, also viele sind nicht in der Butner-Situation, weil sie keine Alternativen haben, und die ZOPA ist quasi die Einigungsebene. Also, dass du dir anguckst, keine Ahnung, es gibt jetzt eine Schnittmenge, als Beispiel 38 Stunden oder 40 Stunden. So, und dann versuche ich das natürlich nicht in die Mitte zu bringen, sondern eher zu meinen Gunsten noch zu verhandeln. Aber ich weiß halt, also die ZOPA braucht halt auch so ein bisschen, um es strategisch angehen zu können, die No-Go-Areas. Also, dass ich weiß, wenn ich 35 Stunden verlange, weiß ich, die machen die Tür zu. Ne? Also du brauchst diese Nein-Ebene, um zu wissen, bis wohin kann ich gehen. Das ist natürlich schwierig, weil die meisten haben halt diese intimen Daten einer Firma nicht. Aber wie gesagt, das Grundproblem ist in der Butner, also in der heutigen Zeit, so nehme ich zumindest den Bewerbermarkt wahr, dass es keine Butner gibt. Weil die momentan ist der Arbeitsmarkt eine Katastrophe. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und die richtig Guten haben immer Jobs. Aber es geht ja so um das Mittelmaß der Menschen. Ne? Also Menschen, die noch lernen wollen, die engagiert sind, die Fehler machen. Das ist ultra schwierig. Also ich möchte heute auch kein Anfänger sein. Oder jemand, der jetzt ins Berufsleben startet. Warum? Weil das ja diese, wie nennt man das? Also eigentlich ist es hilflos. Warum? Weil die Leute sagen, wir brauchen Menschen mit Berufserfahrung. Aber wenn du niemandem eine Chance gibst, kriegt der ja nie Berufserfahrung. Aber ich will nicht derjenige sein, der dir sie dir geben muss, sondern ich will, dass du das woanders lernst und dann werbe ich dich ab. Das ist ja so der Grundplan.
Aus unternehmerischer Sicht.
Ja. Und da ist halt der Bewerber momentan, oder gerade die Junioren sind da halt extrem gefangen. Das muss man.
Also wenn du gerade Richtung Ausbildung gehst, klar, sicherlich. Ja. Wenn du jetzt Richtung Berufseinstieg, ich meine, eine Möglichkeit ist, dass du halt in ein Unternehmen reingehst. Die andere Möglichkeit wäre, du hast jetzt angesprochen, auch schon Freelancer als Möglichkeit. Also es gibt, denke ich, schon ein paar Möglichkeiten, aber ja, die Situation ist nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig, sich vorher bei so einem Gespräch Gedanken zu machen, was ist meine Alternative? Habe ich Alternativen oder habe ich nicht Alternativen? Ja. Weil wenn ich verzweifelt wirke in einem Gespräch, das geht immer negativ aus.
Nie die funktioniert bei Frauen nicht und funktioniert im Job nicht. Also wenn du ankommst und schon mit den Hufen scharst, also verzweifelt sein. Aber gut, wenn du verzweifelt bist, kann man dir auch keinen Vorwurf machen, dass du das quasi wie ausschwitzt. Ne? Also ich meine, du willst den Job nachher haben. Und auch da ist ja die Frage, was bist du wert? Und am Ende bist du immer das wert, was du unterschreibst. Das hört sich für manche total hart an, aber wenn du keine Alternative hast und du hast ein Angebot für 30.000 Euro, dann bist du laut Markt 30.000 Euro wert. Und wenn du mehr wert bist, würdest du ja auf null fallen, weil du diese Butner nicht hast. Also du, so, und das ist halt, glaube ich, für manche schon eine harte Kränkung, würde ich schon fast sagen. Warum? Weil die sagen, ich mache mein Abitur, ich mache mein Studium. Der akademische Apparat ist jetzt nicht ganz unschuldig daran, dass die Leute mit einer exorbitanten Gehaltsvorstellung in den Arbeitsmarkt kommen, auch mit 35-Stunden-Woche, mehr ist toxisch. Ne? Ich brauche einen Feel-Good-Manager, wo ist der Platz für meine Katze und so weiter. Also da gibt es ja teilweise irre Sachen. Auch nicht alle, ganz klar. Ja. selbstständig machen, Freelancer werden die wenigsten machen, auch weil das System dir beibringt, Festanstellung, sicherer Job.
Wo lerne ich denn, selbstständig zu sein?
Ja.
In der Schule?
Noch schlimmer. Also, du lernst auch in der Schule nicht, auf was muss ich in der Steuererklärung achten. Yeah. Und dann machst du, ich habe heute Morgen Buchhaltung gemacht. Ich habe, glaube ich, heute Morgen alleine 30.000 Euro von A nach B bewegt und habe davon gar nichts. Das zu lernen ist auch hart. Also auch zu lernen, auf den Knopf zu drücken und dann ist es einfach weg, wofür du gearbeitet hast. Aber ja. Also ich würde jedem empfehlen, der momentan in der Anfangsebene steht, also wenn ich ein Sixpack haben will, muss ich bereit sein, ein Jahr keine Waffeln zu fressen und viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte in 5 Jahren bei einem Gehalt von 100.000 Euro sein, ist eigentlich nicht mehr die relevante Frage, was verdiene ich heute, sondern was muss ich in den nächsten 5 Jahren tun, um dahin zu kommen. Und dann ist der erste Schritt, ich brauche Praxis. Das heißt, wenn ich jetzt für 30.000 Euro einsteige, ist das ein Einstieg und das bedeutet nicht, ich kann in 5 Jahren dieses Ziel nicht erreichen. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss mit 60.000 Euro oder mehr einsteigen, also dann ist die Wahrscheinlichkeit in der heutigen Zeit fast bei null. Also außer du bist halt Top 5%. Aber die Top 5% macht sich darüber gar keine Sorgen. Warum? Weil die werden schon abgeworben über Studienprogramme oder über Praktika. Die müssen sich nicht bewerben.
Oder gehören von den unter 5% zu den 1%, denen es egal ist, ob sie 60, 70, 80 oder sowas verdienen, sondern die Spaß an dem Thema und Co. dann auch haben.
Und da ist ja dann wieder, was wir bei der Selbstständigkeit hatten, Geld nur die Konsequenz. Genau. Also da ist nicht Geld das primäre Ziel, sondern ein gutes Geld ist ja immer die Konsequenz aus guter Arbeit. Und dann höre ich jetzt schon die Leute schreien, ja, aber Leistung lohnt sich nicht mehr. Ja, nicht in dem Bezug, dass ich sage, ich werfe jetzt den Grassamen aus und dann kommt das Gras hoch, sondern Leistung bedarf immer einer gewissen Zeit, bis die Anerkennung kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann kann ich durch diese Mehrarbeit aber höchstwahrscheinlich mir Buttnas erzeugen am Arbeitsmarkt. Also das ist kein Thema, was heute passiert. Und ich glaube, dass das was ist für die jungen Leute, was extrem wichtig ist. Es ist wurscht, ob du 30, 40, 45 oder 65.000 bekommst. Weil wenn du die 65.000 nicht bekommst und die 30.000 Euro ablehnst und in der Grundsicherung endest, jetzt erklär mal einem Arbeitgeber, dass du in der Grundsicherung seit 2 Jahren bist, obwohl du ja ein toller Studierter bist. Das kannst du gar nicht mehr machen. Also du musst
in die Praxis kommen. Ja, du kommst da schwierig einfach wieder raus. Der andere Punkt ist, ich meine, jetzt muss man auch ein bisschen vergleichen mit Lebenshaltungskosten. Das hatten wir auch schon mal ganz kurz. Das hat natürlich in den Großstädten, Großmetropolen, da muss man natürlich gucken, weil wenn man dann sagt, okay, ich kriege nur meine 30.000, aber da gehen 80% meines Gehalts gehen für die Einzimmerwohnung in München irgendwie drauf. Das ist halt
da hast du meine Meinung vom letzten Mal noch. Da wohnst du halt nicht in München.
Ja, da musst du pendeln kostet auch wieder Zeit und allem drum dran. Aber ja, der Punkt ist, was ist mein Invest? Ne? Und wir haben ja schon mal gesagt, Invest ist in dem Moment, ich erwarte, dass nachher hinten raus mehr kommt mit dem Ziel. Ne? Das, was ich heute rein investiere, reingebe, dass ich mit der Erwartungshaltung in Zukunft mehr raushole. In dem
und Moment, auch da gibt es die Möglichkeit eines Aktiencrashs. Also es kann alles...
Invest war jetzt nicht rein finanziell, sondern Invest auch in mich. Ne? Der andere Punkt
ist, ich meine bloß, dass es nicht die hundertprozentige Sicherheit gibt.
Ach so, ja, das meine ich. Okay.
Also es kann passieren, dass durch Krieg, so jetzt bin ich der Super-Yogi und jetzt werde ich einberufen, muss an die Front, da bringt mir mein 5-Jahres-Plan auch nichts mehr. Ne?
Ja, also klar, oder Branche bricht ein oder wie auch immer wird nicht mehr benötigt oder Exportkontrollmechanismen, wie auch immer. Genau, was ein Punkt, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist Anchoring, wird es genannt. Ne? Mhm. Also Erwartungshaltung auch mit reinnehmen. Ich glaube, was mir tatsächlich auch mal geholfen hat, ist, ich wusste, was ich gerne hätte, dass ich da dann in gewissen, also gepokert, ne, ein bisschen höher gehe. Also nicht in dem Moment völlig exorbitant höher, ne, dass ich sage, von dem, was ich gerne hätte, 20.000 mehr. Ne? Das ist unrealistisch in dem Moment, sondern dass man weiter runter geht, aber ein bisschen mehr nimmt und dass man sich eben in der Mitte dann auch annähert. Ne? Der Punkt ist aber Anchoring, ne? Derjenige, der die erste Zahl psychologisch in den Raum wirft, ist, um die wird es sich nachher drehen. Ne? Deswegen ist es auch ein kleiner Wettlauf sozusagen, wer bringt die erste Zahl mit rein, ne? Wie wird das Gespräch auch verlaufen. Und was ich auch gar nicht gut kann, ist still sein, ne? An der Stelle. Vielleicht nicht aushalten. Hier in dem Podcast. Aushalten, genau. Vielleicht nicht hier in dem Podcast. Aber aushalten in dem Moment, ne? Wenn die Zahl mal rein ist, ne? Dass man dann auch die Situation abwartet und nicht in eine Verteidigungshaltung geht und sich begründen wollen, sondern in dem Moment halt auch wieder selbst.
Der Redefluss.
Genau.
Also wissen Sie, weil ich habe ja
Katze und Co., ne?
Pommes verkauft damals im Freibad und Ja, Anchoring, das, also dazu vielleicht noch von jemandem, der aus dem Vertrieb sehr viele Ankergespräche geführt hat, mhm, und als Headhunter. Das, was du gemacht hast, würde ich nicht empfehlen, weil, mhm, das würde bedeuten, ich will 60 und sage, ich will 65, mhm, ne, um dann den Spielraum aufzumachen. Strategisch schlauer ist es zu sagen, ich nehme eine ganz komische Zahl, nämlich 100.000 und werfe in den Raum, keine Angst, ich will keine 100.000. Weil es geht gar nicht beim Ankern um, mhm, die Zahl der Verhandlung, sondern es geht um eine Zahl, die psychologisch im Kopf hängt. Mhm. So, das heißt, also letzte Woche hatte ich es erst bei Dresden, Grüße gehen raus, dass das viel nicht bewusst ist, dass man einfach sagen kann, machen Sie sich keinen Kopf, das Produkt kostet keine 10.000 Euro. Ja, das Produkt kostet ja nur 200. So, aber die 10.000 ist immer der geistige Referenzwert. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, sagt, ich will 65, mhm, sondern sagt, keine Angst, ich will unter 100. Mhm. Oder unter 150, ist egal. Also einfach eine extrem hohe Zahl, weil das diesen Ankereffekt schon auslöst und dann eben nicht das Gespräch ist vorbei und die sagen, ja, 60.000 ist das Gehaltsband, Equal Pay, machen wir nicht Absage. Mhm. Ne, sondern wenn du dann sagst, ja, keine Angst, nicht 150, ich passe schon ins Gehaltsgefüge, lassen Sie uns beim zweiten Gespräch gerne drüber reden. Mhm. Und dann halt die Frage zu stellen, weil Gehaltsverhandlungen, und da kommen wir eigentlich zum ersten Praxistipp, ja, nicht ganz, ist nur, also gut verhandeln kann ich nur mit Informationen. Also nicht fragen, wie ist die Stelle budgetiert, wobei jetzt mit Entgelttransparenzgesetz, aber gut, ich kann dir auch sagen, zwischen 50 und 5 Millionen, also das Gesetz, so wie es ist, ist eh Schmokes, haben wir auch schon eine Folge drüber, mhm, gedreht, zu sagen, was macht den Wert des Menschen aus, der diese Position besetzt? Also welche Wertschöpfung wird erwartet? Was ist das übergeordnete Ziel? Das übergeordnete Ziel von jemandem, der Marketing ist, ist ja nicht, dass der Marketing macht, sondern das übergeordnete Ziel dieser Person ist zum Beispiel, dass 5 Kunden über Facebook, Instagram und LinkedIn reinkommen und jeder Kunde im Durchschnitt einen Warenwert von 1.000 Euro im ersten Jahr kauft und im zweiten Jahr so. Und dann weiß ich, aha, es geht um diese Plattform, es geht um diesen Wert, der erzeugt werden soll. Und dann kann ich nämlich ganz anders, wenn es dann wirklich in die Gehaltsverhandlung geht, argumentieren, weil ich dann sagen kann, Mensch, wissen Sie was, in den letzten 2 Wochen habe ich mir schon mal ein KI-Modell lokal installiert, haben einen MCP-Server zu Meta aufgebaut, da können wir relativ smart sein, dann haben wir mehr Zeit. So, und wenn ich jetzt den Bewerber habe und dann geht es ums Gehalt, kann ich dem ja nicht sagen, ich will sie zum Mindestlohn einstellen. Mhm. So, also, weißt du, damit verhindere ich aber, das kann ich nur, wenn ich eben nicht so dumm bin und frage, wie ist die Stelle budgetiert, sondern worum geht's? Also, was ist die Wertschöpfung, die hinter dieser Position steht. Und jemand, und übrigens, das ist ja auch, ich glaube, 80% der Führungskräfte können gar nicht sagen, wofür sie diese Person einstellen wollen, das ist ja auch ein Debakel. Da kriege ich nämlich auch raus, wie tickt meine Führungskraft. Also stellt die jetzt jemand ein, um jemanden nachzubesetzen, oder stellt die jemand ein, weil sie jemanden braucht, der folgendes Problem löst?
Genau, und das vielleicht ein bisschen romantisch abzurunden, die Informationslage, die du ja ansprichst, geht nicht rein um harte Gehaltskosten, nee, etc., 50.000. Die man da in dem Moment dann irgendwie hat oder so, sondern auch darum, Informationen zu sammeln, passt die Firma denn eigentlich für mich? Ne? Ist das überhaupt der Chef? Wie tickt der? Hat der überhaupt eine Ahnung, für was er mich braucht? Und das ist ja auch eine gute Ergebnis bei einem Verhandeln in, mhm, dem Moment. Ne? Ja. Weiß ich, was bin ich, nicht nur was bin ich wert oder was, ja, denkt die Firma ist wert, sondern was, ja, ist die, was, welchen Wert hat die Firma für mich in dem Moment, ne? Wenn, ja, ich da meine, absolut, Zeit rein investiere. Ne?
Oder ist die Stelle überhaupt jetzt was Richtiges? Also ich meine, ne, wir haben es, mhm, vorhin gehabt, jetzt kann ich ja Social Media machen oder ich kann Social Media machen, mhm, oder ich kann Buchhaltung machen, also, ne, und wenn ich nachher Debitoren, Buchhaltung, Buchstabe A bis G mache, ist das ja was anderes, wie wenn ich sage, sie sind für die gesamte Buchhaltung verantwortlich, aber über ihnen sitzt halt noch Head of was weiß ich was. Mhm. Und da sehe ich natürlich auch, wie agiert jetzt HR damit, ne? Also im Normalfall habe ich ja nicht nur mit einem Ansprechpartner zu tun. Und da, auch an dieser Nervosität, also ich erlebe auch viele Führungskräfte, die so wie sich ertappt fühlen, mhm, so, oh Gott, da fragt jemand nach, also wissen Sie, also das können wir heute noch gar nicht bewerten, ja, okay, komm. Mhm. Da weißt du jetzt schon, du musst Schmerzensgeld mit einberechnen. Ja. Andere Sache, aber...
Jetzt hatten wir noch ein Thema zu Beginn. Ne? Warum lernt man das eigentlich nicht an der Schule und warum denn eigentlich auch nicht an der Hochschule etc.? Also bereiten wir eigentlich gut vor. Ich habe die Frage jetzt selber hochgebracht, die hättest du mir eigentlich stellen müssen.
Ich habe noch eine Frage.
Hast du eine Vermutung?
Ja, weil es halt nicht im Lehrplan steht.
Hat sich keiner Gedanken gemacht. Ne?
Nö, keine Ahnung.
Nee. Also ich zumindest für die Hochschule glaube ich, da ein Stück weit eine Antwort zu haben, wobei man glaube ich unterscheiden muss zwischen Universität und Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo ich jetzt zumindest mit drin bin. Was ist der Bildungsauftrag an der Stelle? In der Schule generell kann man glaube ich auch mal eine Folge machen, warum lernen wir in der Schule eigentlich nicht einen Umgang mit Geld? Mhm. Ne? Warum nicht verhandeln? Ne? Warum nicht irgendwie, wie mache ich meine Firma? Ne? Mhm. Solche Punkte, spannende Geschichte. Aber zurück an die Hochschule. Ich glaube, der einzige Hauptpunkt, und das soll jetzt nicht entschuldigend klingen, ne, ist aber, der Fokus ist, wir versuchen fachlich und technisch auszubilden, also Wissensbasis und die Kompetenzen im technischen Umfeld etc. Weniger den Fokus auf diese skillbasierten bzw. Softskillbasierten Ansätze wie Psychologie und Verhandlungsgeschick etc. solche Dinge. Es gibt Hochschulen, die lernen das. Das sind aber dann meistens welche, die halt in irgendeiner Form Geschäftsbezug dann halt haben, ne? So ein MBA oder so in dem Moment. Der andere Punkt an der Stelle ist, wenn wir mal gucken, ich hatte neulich irgendwie so einen Post auch gesehen, wo es dann irgendwie hieß, ihr Professoren, ihr lehrt gar nicht irgendwie Gehaltsverhandlungen, bla bla bla. Ja, weil ich glaube, der eine erste Punkt ist...
Du so Motherfucker.
Nee.
Fake-Profil auf, Motherfucker.
Nee, ich glaube, der erste Punkt ist, wenn wir mal gucken, ohne den Kollegen und Kolleginnen zu nahe zu treten, wer steht denn da vorne und vermittelt an der Stelle? Das sind, wenn wir im universitären Bereich sind, Leute, die eine akademische Laufbahn durchschritten haben. Da ist eh alle Gehaltsbänder vorgegeben, da hast du keinen Spielraum. Mhm. Das andere ist, wenn wir jetzt an die HAWs gehen, da ist zumindest auch vorgesetzt, dass man Berufserfahrung hat, bevor man da reingeht. Ne? Mhm. Das heißt, die haben auf jeden Fall schon mal in irgendeiner Form eine Gehaltsverhandlung durchgemacht, ne? Idealerweise. Ne? Aber man hat nicht die Erfahrung, schlichtweg, um das zu nehmen. Fehlt das im Curriculum? Definitiv. Genauso auch wie manche an manchen Hochschulen vielleicht auch, also manchen mehr der Fokus gelegt wird, mit dem Punkt zu gründen, ne? Also eine Firma aufbauen, Startup-Mentalität, während andere technische Hochschulen eher den Punkt eben auf die Technik haben. Ne? Ja. Und da ist das eher weniger der Punkt drauf. Also was könnte man jetzt machen als Student in dem Moment? Ne? Man kann durchaus auch gucken, viele Hochschulen bieten das auch in den Abendprogrammen mit an, dass Vertreter aus der Industrie kommen und da dann Informationen und Hinweise liefern, würde ich auf jeden Fall mitmachen, weil du sagst schon, Information ist der Schlüssel. Wenn ich von vornherein halt weiß, wie ich mich geben muss, was mich erwartet etc., kann ich viel besser in dieser Situation danach umgehen. Ja. Als wenn ich wieder an meine Geschichte zurückdenke, im ersten Gespräch völlig naiv drin sitze.
Und vor allen Dingen, also das wäre mir noch wichtig, weil die Leute, die an die Uni gehen, sind halt meistens die Konzerne. Ich muss natürlich, also wie breit ist meine Information? Wenn ich jetzt sage, ich habe drei Kumpels beim Daimler und habe bei irgendeiner Studiemesse mit einem Bosch geredet, würde ich sagen, du kennst halt das Gehalt jetzt von Konzernen. Davon gibt es 20 in Deutschland, meinetwegen 50. Also viel austauschen. Also ob das jetzt ist, so ein Format, wie wir hier in Böblingen haben, den KI-Roundtable, da sind halt 50 Unternehmer. Und da gehe ich einfach hin und sage, hey, ich bin Student oder Studentin, ich würde mich gerne in den nächsten 6 Monaten bewerben. Ich bin absolut planlos, was das Thema Gehalt angeht. Wie sieht denn das bei euch aus? Also ich will mich nicht bei euch bewerben, keine Angst. Ne? Ich nutze die Informationen jetzt nicht gegen euch. Und da habe ich halt 20 Gespräche und vielleicht ist da auch jemand dabei, der sagt, Mensch, also auch wieder dieses...
Netzwerken,
und rausgehen gehen, und halt nicht nur Uni und nicht nur da mein Kommilitone und da mein Betreuer, sondern die Welt passiert halt da draußen. Also wir hier im Softwarezentrum haben, ich glaube, 198 Firmen in diesem Komplex. Ich könnte da morgens hingehen und klopfen und sagen, hey, ich habe da mal eine Frage. Also bitte nicht machen, aber ne, jetzt nur sinnbildlich kann ich solche Formate nutzen und im Idealfall halt nicht, wenn das Format drüber steht. Also ich kann jetzt zur VDA-Messe nach Stuttgart gehen und da sind alle ziemlich gleich, weil alle im Automotive-Sektor, ne, alle irgendwie angelehnt an IG Metall. Das ist halt nicht die Realität und da stellt auch gerade keiner ein. Also was bringt dir jetzt die Information, beim Daimler könnte ich 80.000 Euro verdienen, weil der Daimler stellt dich nicht ein. Was bringt dir die Information, bei Bosch könnte ich 60.000 Euro verdienen, wenn der Bosch nicht einstellt? Also geht zu den kleinen und mittleren Firmen, fragt einfach. Also Menschen sind freundlich. Immer eigentlich. Also
ja, und Lessons learned, die meisten sind auch sehr, nicht nur offen und freundlich, sondern die erzählen dir auch gerne etwas. Ne? Weil wenn man erfolgreich ist beispielsweise oder wenn die Arbeit Spaß macht, kommt man auch viel leichter ins Gespräch und kann Leute begeistern.
Und dann habe ich einen Kumpel, mit dem ich gestern erst drüber geredet habe, dass er einen Informationstechniker sucht. Zack. Aber ich muss natürlich in diesen Austausch. Also das wäre was ich mir von den Universitäten wünschen würde, quasi wie so Challenges zu machen. Also einfach zu sagen, diesen Monat ist die Challenge, geht auf irgendein Netzwerk und quatscht mit Leuten. So, und einen Monat später baut irgendeine App, die für euren Nachbarn einen Sinn macht. Klopft bei euren Nachbarn, geht ins Gespräch und sagt, hey, dann machst du halt eine App, wann wird der Müll abgeholt? Also, weißt du, mit den Menschen zu interagieren, Probleme zu erkennen, warum, bei Jobs gibt es nur, weil es Probleme gibt, Firmen gibt es nur, weil es Probleme gibt. Mhm. Also wir sollten uns keine problemfreie Welt wünschen, weil das würde zum größten Problem führen, dass wir alle nichts mehr zu trinken und zu essen haben. Geht mit Menschen in den Austausch. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann
schließt ganz wieder viel. Den Kreis von vorhin. Wir brauchen mehr Problemlöser.
Genau.
Die zwar auch die Technik wissen, beziehungsweise die Domäne wissen, genau, ja, aber eine Lösung.
Cool. Schreibt es in die Kommentare. Mama schicken, Papa schicken, liken, sharen, abonnieren.
Genau. Liken, damit der Algorithmus uns ein bisschen hochspült. Abonnieren, damit wir möglichst viele Personen erreichen.
Wobei, wir sind schon mega erfolgreich. Also für die paar 20 Folgen, die wir haben, was hast du letztens? Du bist ja eher immer auf den Analytics. Was, eine 500.000?
Ja, ich bin halt die Statistik.
Ja, ist ja in Ordnung. 500.000, oder was haben wir jetzt?
Von den Aufnahmen, meinst du? Ja, von den Aufrufen? Nee, mehr als 400.000 auf jeden Fall.
Ja, trotzdem, also, Stuttgart. Ja, das ist 420.000 hat, glaube ich, Stuttgart.
Ist verrückt, ja, genau. Also auch an der Stelle vielen Dank.
Ja, danke.
Und ja, lasst uns wissen, was für weitere Themen möchtet ihr denn hören? Passt das Format so? Würdet ihr euch irgendwas anderes wünschen, was wir vielleicht auch noch machen, adressieren? Ja, wir haben mal überlegt, irgendwie andere Leute zu fragen.
Ne, haben wir auch einen Aufruf gemacht. Auch einen, den muss ich nochmal schreiben. Ich habe den zweimal geschrieben und dann nicht mehr geantwortet. Also wir haben auf jeden Fall einen Gast, den werden wir einladen. Also wenn ihr da irgendwie sagt, ihr könntet hier auf der Bank mit uns sitzen und könntet einen Mehrwert bieten, Dennis oder mir mal schreiben.
Und es ist kein Hotseat, das muss man dazu sagen.
Genau, ihr werdet geroastet. Nein, nicht geroastet.
Genau. Gut, also bis dann.
Ciao.